und herzlich willkommen zu unserem Podcast Gut Bedacht. Dies ist unsere erste Folge, die wir heute aufnehmen und wir wollen heute über das Thema Qualitätsmanagement und sexuelle Übergriffe so ein bisschen reden. Aber bevor wir damit überhaupt anfangen, erstmal zu uns. Also ich bin Christine, ich bin 22 Jahre alt, ich studiere soziale Arbeit und arbeite halt bei SOS Kinderdorf nebenbei, also ist ein duales Studium. Genau, und weiter zu den anderen.
Ja, ich bin Marvi, ich bin 21 Jahre alt und ich mache eigentlich genau das Gleiche wie Christine. Ich bin auch beim SOS Kinderdorf angestellt und bin jetzt derzeit in der Gruner-Düne tätig.
Ja, genau, das habe ich voll vergessen zu sagen, aber ich bin in der traumapädagogischen Wohngruppe.
Ich bin Lea, ich bin 21 Jahre alt, ich bin genau wie die anderen beiden auch bei SOS tätig und ich bin zurzeit in einer heilpädagogischen Wohngruppe.
Genau. Und jetzt wollen wir aber auch schon einsteigen in unser Thema. Und zwar, Lea, du meintest, du hättest uns eine kleine Situation mitgebracht, um so ein bisschen ins Thema einzusteigen und uns was zu erzählen.
Genau, bei uns in der Wohngruppe ist es einmal vorgekommen, da war ein Junge, der war 10 Jahre alt und ein Mädchen 8 Jahre alt. Beide haben in der Vergangenheit sexuellen Missbrauch durch Eltern erfahren und sind jetzt gerade dabei, die reinszenieren das ganz gerne, also spielen das sozusagen nach, weil sie es halt so gelernt haben. Und da haben wir jetzt halt im Team so ein bisschen drüber geredet, wie man damit umgeht, ob es unterbunden werden muss, ab wann es stattfinden darf, ab wann es noch zu Doktorspielen zählt und sowas.
Ja, das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Sind das nicht einfach Doktorspiele, die da machen?
Nee, Marvi, da musst du unterscheiden. Doktorspiele sind, glaube ich, im Krippenalter Kita so ungefähr mit 4 oder so. Also da muss man schon echt ein Auge drauf haben, weil sobald es halt schon ältere Kinder bis zu Jugendlichen sind, gilt es halt als sehr auffällig. Und gerade wenn sie schon selber das erlebt haben, muss man da auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Das kann man leider nicht einfach so damit abtun. Aber auf jeden Fall ist es doch so, dass es eine Form von Gewalt ist, oder? Also Formen von Gewalt sind doch sowieso immer dafür da, um sich gegenüber anderen zu ermächtigen und ihnen zu schädigen, oder? Also es gibt, wie viele gibt es denn? Ich glaube irgendwie 5 Arten von Gewalt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es diese physische Gewalt gibt, das heißt also diese körperliche Gewalt. Das bedeutet, glaube ich, alle Arten von körperlichen Misshandlungen. Und da gibt es auch ganz verschiedene Formen, also von nur mal sozusagen in Klammern einen Klaps auf den Popo bis zu richtig Prügelei und so, also genau, aber es gibt auch psychische Gewalt, also die findet natürlich dann oft geistig statt und steht oft im Zusammenhang mit der physischen Gewalt. Also die kann man eigentlich nicht so gut voneinander unterscheiden und da sind Beispiele zum Beispiel so Isolation oder so. Und die strukturelle Gewalt, die ist eigentlich gar nicht so, ja, also die merken wir in unserer Gesellschaft nicht so sehr wie zum Beispiel in anderen Teilen der Welt. Also das ist ein ungleiches Machtverhältnis in der Gesellschaft und ökonomische Gewalt war, glaube ich, das andere, genau. Da geht es darum, dass dem Opfer, glaube ich, die Kontrolle über Geld entzogen wird. Genau. Genau. Das, worüber wir gerade geredet haben, das ist, glaube ich, sexualisierte Gewalt. Also die ist physisch und psychisch. Also da geht es darum, dass der Kopf beeinträchtigt wird, aber ja auch der Körper. Das heißt, es werden oft sexuelle Handlungen durchgeführt, ohne Einwilligung und unter Zwang. Und so entsteht natürlich so wie wenn das Eltern zu einem Kind machen, ein Machtgefälle, also eine Art von Dominanz.
Genau, da kann ich auch noch ein bisschen was zu sagen, wenn wir jetzt schon bei sexualisierter Gewalt sind. Das kann man nämlich unterteilen in 3 Ebenen. Die erste Ebene ist die Grenzverletzung. Das sind dann unabsichtliche, zufällige Taten. Das kann zum Beispiel eine Umarmung zur Begrüßung sein, wenn es dem anderen unangenehm ist. Oder aus Versehen das Berühren von Körperstellen. Das kann dann auch körperlich oder verbal passieren, dazu zählen zum Beispiel auch Beleidigungen, wenn es halt aus Versehen passiert. Also man kann sagen, jeder von uns hat schon mal eine Grenzverletzung erlebt. Dann geht es einmal weiter mit der zweiten Ebene, das sind sexuelle Übergriffe. Die sind bewusst und geplant, also mit Absicht. Das ist zum Beispiel absichtliches Anfassen von Körperstellen.
Heißt das dann sozusagen, dass ein Fallbeispiel eher auf die zweite Ebene zurückzuführen ist, weil der Täter hat dann ja sozusagen diese Handlungen extra gemacht oder genau. Beabsichtigt.
Genau, so würde ich das auch einstufen.
Ja, aber wir müssen ein bisschen unterscheiden, glaube ich. Also Täter auf jeden Fall, wenn es Erwachsene sind, aber bei Kindern sind es keine Täter. Also ich habe mal gehört, dass man das dann einfach, in Klammern einfach, ein übergriffiges Kind nennt, weil man die nicht in die Rubrik Täter einstuft.
Und wie wäre das dann bei den Opfern sozusagen?
Ja, da ist das genauso. Also man soll nicht, also Kinder hören das ganz ungern, dass sie als ein Opfer bezeichnet werden. Gerade weil das in der heutigen Zeit auch als irgendwie, ja, wo die Jugendlichen sich gegenseitig einfach mit ärgern, ein Begriff ist. Deswegen lieber irgendwie Betroffene. Das passt meistens viel besser.
Okay, eine Ebene von sexueller Gewalt habe ich noch. Das ist dann, sind dann nämlich die sexuellen Straftaten. Und da kann man unterscheiden in das Hands-on- und Hands-off-Prinzip. Hands-on bedeutet Hände drauf, also zum Beispiel Penetration oder Vergewaltigung. Und Hands-off ist dann zum Beispiel Selbstbefriedigung oder das Gezwungenwerden zum Anschauen von Selbstbefriedigung. Und um genau solche Handlungen zu vermeiden, sollen die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Dabei kann Qualitätsmanagement helfen, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und genau so ein Konzept haben wir doch auch bei SOS, oder nicht?
Genau, ja, wir haben ja sozusagen das Schutzkonzept, aber das haben eigentlich alle Einrichtungen. Es gibt das sozusagen ein Gesamtkonzept, das ist auch eine Pflicht. Das wird auch im SGB 8, Paragraph 1, Absatz 3, Satz 3 genannt. Und ja, das sagt eigentlich, dass jeder Mensch Recht auf Schutz vor sexuellen Grenzverletzungen bzw. Übergriffen oder dem Missbrauch hat. Also die Ebenen, die du schon genannt hast, die drei. Und ja, wie schon gesagt, es ist ein Gesamtkonzept und hilft Einrichtungen, dass, ja, also Einrichtungen wie Kita, Schulen, Verein, dass diese Erfahrungsräume und Orte werden, an denen Kinder und Jugendliche wirksam vor sexueller Gewalt geschützt sind. Neben dem allgemeinen Schutzkonzept gibt es dann halt noch das institutionelle Schutzkonzept. Dabei geht es darum, dass jeder Träger halt systematische Bemühungen hat, mit verschiedenen Maßnahmen zur Prävention von sexueller Gewalt in Beziehung dazu bringt. Und genau, es gibt kein umfassendes fachliches Qualitätsstandard dazu, aber so wie das SOS Kinderdorf zum Beispiel hat, haben wir auch ein Schutzkonzept, das halt den Umgang mit Grenzverletzungen durch zum Beispiel Mitarbeitende oder Schutzbefohlene oder halt Dritte, sofern sie halt im Einflussbereich der Einrichtung liegen, regelt. Das heißt, dass grenzüberschreitendes Verhalten halt die Schamgrenze über die Grenze zwischen Generationen halt missachtet und oder Grenzen der professionellen Rolle überschritten werden, wo dann halt einfach die körperliche Distanz nicht gegeben ist. Und bei Grenzverletzungen muss verantwortlich gehandelt werden, also zum Beispiel durch Opferschutz, Hilfe, Veränderung von Strukturen und rechtliche Konsequenzen müssen dann halt hervorgehoben werden. Aber ihr hattet die Schulung bestimmt auch bei Paul Ewert. Der hatte ja uns einmal eine Basisschulung und einmal ein Aufbauseminar dazu gegeben. Und das zeigt ja auch schon, dass SOS auf jeden Fall hinter dem Thema her ist.
Ja, das stimmt. Vor allem hat SOS das nochmal verfeinert, als vor ungefähr, ich glaube, 2-3 Jahren ein Fall aufkam im SOS Kinderdorf in Wiesen, wo Kinderdorfmütter sexuell übergriffig gehandelt haben. Und sie haben nicht nur sexuell übergriffig gehandelt, sondern auch allgemein mit Gewalt. Das heißt, sie haben die Kinder auch geschlagen, sie haben die Kinder auf den Betten schlafen lassen ohne Matratzen, wenn sie sich nicht benommen haben, und die Kinder mussten auch mit den Kinderdorfmüttern zum Beispiel duschen oder mussten die eincremen oder so. Und daraufhin hat SOS, als das rauskam, gemerkt, okay, hier ist wirklich noch eine Lücke und hier müssen wir was tun und hier müssen wir ja auch die Qualität vom ganz SOS einfach sichern, beziehungsweise natürlich in erster Linie immer auch den Schutz der Kinder gewährleisten. Und hat dann im Rahmen dessen, glaube ich, dieses eigene Schutzkonzept, was dann ja, glaube ich, ein institutionelles Schutzkonzept wäre.
Ja, genau.
Ah, okay. Genau, hat das dann aufgebaut und hat das, glaube ich, auch irgendwie mit Fachkräften unterstützt und will da auch den Bereich immer mehr ausbauen, einfach auch um sich selber zu schützen, ne?
Genau, ja, wir haben ja jetzt auch die Schutzbeauftragten oder eine Schutzbeauftragte im Kinderdorf. Und halt eine, die direkt im Kinderschutz tätig ist, mit der haben wir auch ein Interview geführt. Und ja, sie hat auch in dem Rahmen eine Risikoanalyse durchgeführt, die dann jeder Mitarbeiter halt ausfüllen musste, um halt da die verschiedenen Bereiche genauer zu beleuchten, wo da irgendwelche ja, versteckten Risiken sein könnten.
Risikoanalyse, verstehe ich das richtig, dass das ein Fragebogen ist? Oder wie wird das ausgewertet?
Genau, ja, das ist so ein Fragebogen mit verschiedensten Fragen. Zum Beispiel, sind da irgendwelche uneinsehbaren Orte im Haus? Ist die Haustür immer offen? Kann jeder reinkommen zu irgendeiner Zeit? Einfach damit halt geguckt wird, ob der Schutz für die Kinder gegeben ist.
Genau, ich habe davon auch mitbekommen, dass bei der Risikoanalyse rausgekommen ist, dass ein Raum, ein Bürotrakt oder ein Bürohaus im Kinderdorf nicht immer abgeschlossen war, weil halt so viele Mitarbeiter gleichzeitig in den Büroräumen waren, die Kinder da Hausaufgabenbetreuung hatten oder auch einfach so drinne waren. Und das ist halt dann jetzt bei der Risikoanalyse rausgekommen, dass das geändert werden soll, einfach damit keine Fremden reingehen können, damit das dennoch ein Schutzraum bleibt.
Ja, ich habe das auch gehört, dass die bei SOS Allgemein, ist das ja jetzt in Worpswede ein sehr großes, ein großes Gelände, und da haben auch Menschen von außen einfach die Möglichkeit, wirklich irgendwie durch das Gelände zu gehen. Natürlich jetzt nicht in die Häuser, aber trotzdem einfach, dass sich fremde Leute auf dem Gelände aufhalten. Und das ist natürlich dem geschuldet, dass das Hauptbürogebäude in der Mitte steht, so, und viele auch dahin wollen. Ich habe aber auch gehört, weil wir ja einen Kindergarten haben in der Mitte vom SOS, wo dann auch von außen Kinder hingehen, dass die den jetzt irgendwie woanders hinbauen wollen, weil sie einfach gemerkt haben, ja, sonst laufen die Eltern immer durch diese Räume der Kinder, auch schon Schutzräume, wo wir schon gucken müssen, dass die Kinder wirklich geschützt werden. Und deswegen wollen die da auf jeden Fall auch was verändern. Also wir sehen auch wirklich, dass diese Risikoanalyse was bringt, oder? Also es hört sich jetzt so an, man muss natürlich gucken, inwiefern das wirklich passiert, aber ich finde, es hört sich nach einem guten Weg an.
Genau, also ist es halt auch zu wissen, dass SOS auf jeden Fall versucht, die Qualität mehr zu sichern für die Kinder, aber halt auch für die Mitarbeiter, weil es ja halt schon ein sehr sensibles Thema und es wird halt immer mehr gemacht dagegen. Dafür haben wir halt auch diese Schulung, von der ich eben schon erzählt habe, und es ist halt auch trotzdem wichtig, dass es halt diese Schutzräume, wie gesagt, für die Kinder gibt. Dieses Thema muss einfach sensibilisiert werden und eine Überprüfung der Mitarbeiter ist halt auch wichtig. So, wir mussten alle unser Führungszeugnis abgeben.
Das genau, ist erweitertes Führungszeugnis.
Ja, genau. Es ist wichtig, dass wir in diesem Bereich, ja, das zeigen und ja, dass halt auch eine Aufklärung stattfindet. Also selbst, dass wir jetzt einzeln jeder eine Schulung bekommen und auch die Kinder aufgeklärt werden.
Das stimmt. Vor allem habe ich irgendwo mal gelesen, dass Kinder generell ja einfach auch richtig lange brauchen, um ihre Sachen zu äußern, und wir gerade deswegen auch für sie gucken müssen, wo wir ihnen helfen können. Also wo wir für sie einstehen können und wo wir uns auch in sie hineinversetzen können. Also irgendwo habe ich gelesen, von der WHO war das, glaube ich, eine Studie, dass ein Kind 7-mal nach Hilfe rufen muss, dass das überhaupt gehört wird. Und das finde ich echt krass und traurig. Das ist viel. Ja, und da müssen wir als Mitarbeiter einfach auch, ja, transparent sein und gucken, dass die Kinder anfangen zu wissen, ja, wie sie sind und wo sich bei ihnen was befindet und sowas. Ich glaube, irgendeine Geschichte hat uns da auch Tanja Müller doch erzählt gehabt. Irgendwas, Lea, weißt du das noch?
Genau, das war beim Interview, was wir mit Tanja geführt haben. Da kam es an, die Situation hat sie erlebt bei einem Mädchen, was also in ihrer Wohngruppe oder sowas gewohnt hat, wo sie gearbeitet hat. Mhm. Und da ging es darum, dass das Mädchen immer gesagt hat, mein Papa streichelt immer das Kätzchen. Und Tanja dachte dann halt, oder das Tanjas Team dachte zu dem Zeitpunkt, oh wie süß, sie hat eine kleine Babykatze oder irgendein Haustier zu Hause. Aber eigentlich meinte sie damit ihren Intimbereich, konnte aber den Begriff nicht sagen, also nicht sagen, was ihr Papa da genau macht. Und dadurch konnte der Fall halt erst viel später aufgeklärt werden. Das zeigt auch wieder, wie wichtig es ist, dass die Kinder die Begriffe lernen.
Das stimmt, auf jeden Fall. Und dieses Wissen müssen natürlich die Kinder lernen und müssen wir auch lernen. Wir müssen lernen, da auch einfach offener zu sein, weil wir alle wissen, es ist ein Thema, was natürlich auch ein Stück weit schambehaftet ist. Aber gerade auch diese Schambehaftigkeit kann einfach ein Problem darstellen und das ist nicht Sinn der Sache, ne? Ja, das ist auf jeden Fall, sind das viele Punkte, die wir jetzt schon aufgeführt haben. Was ich auch noch wirklich gut fand in dem Interview war, dass sie nochmal diesen Satz gesagt hat, den wir, glaube ich, auch alle echt schon kennen, dieser Satz, mein Körper gehört mir, ne? Und ja, das müssen die Kinder lernen. das ist ihr Körper und niemand hat dann Recht, einfach ja, sie anzufassen oder irgendwas zu berühren. Ne?
Ja, zu wissen, wann Stopp ist einfach für ja, die Kinder.
Das stimmt. Und das müssen sie aber auch lernen, ne? Zu wissen, was ist meine eigene Grenze. Und wir müssen ihnen dabei helfen, weil sie natürlich ihre Grenzen anders stecken. Vor allem, so wie in deinem Beispiel, wenn sie das ganz anders gelernt haben. Wenn sie denken, es ist okay, berührt zu werden von irgendwem. So. Ne? Also vielleicht sind das so Sachen, die du auf jeden Fall mitnehmen kannst in deinem Team.
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Wo wir jetzt gerade über das Team reden, mir ist eingefallen, dass ich jetzt bald in unserem Team, also in meiner Wohngruppe, gehen wir bald zum Beschwerdemanagement-Workshop. Habt ihr den schon gemacht? Der ist doch jetzt verpflichtend für alle bei SOS.
Ja, ich habe den auf jeden Fall gemacht. Marvi, glaube ich, auch, oder?
Ja, genau.
Achso, wie hieß sie nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall war das sehr, sehr interessant. Und wir haben jetzt da auch gesehen, dass Beschwerde einfach ein wichtiges Thema ist. Und Beschwerde sich natürlich auch von Kindern über Kinder, von Kindern über Erwachsenen, aber auch Erwachsene über Kinder und Erwachsene über Erwachsene. Also es gibt so viele Felder, wo Beschwerde einfach vorkommt und da muss man auf jeden Fall einen Blick drauf haben und gerade bei diesem Themenfeld auch sexualisierte Gewalt, da ist es gut, wenn man einmal mehr irgendwie Beschwerde praktiziert. Das heißt, dass der eine zum anderen geht und sich beschwert über jemanden. Das heißt, dafür brauchen wir, wie heißt das Wort?
Feingefühl.
Feingefühl, Transparenz und man muss
sensibel, auf jeden Fall Augen auf.
Genau, hingucken. Sehr gut, danke. Genau, wir müssen die Augen aufhalten und dürfen uns da nicht irgendwie umdrehen und müssen die Beschwerden von den jeweiligen Leuten ernst nehmen.
Genau, und auch einfach diese Transparenz im Team. So, dass wenn ich mich irgendwie unwohl fühle in einer Situation, dass ich dann das halt offen anspreche. Einfach, ja, dieses Wahrnehmen und ja, bewerten dann halt.
Genau, das finde ich auch voll wichtig. Vor allem haben wir ja jetzt auch jeder im Team einen Beschwerdebeauftragten bekommen. Klar hört sich das erstmal komisch an, aber trotzdem haben wir da auch wieder einen Ansprechpartner und jemand, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das heißt, dieses Thema fällt nicht sofort wieder unter den Tisch und man hat es nur einmal gehört, sondern wir nehmen es mit ins Team und wir wollen auch darauf aufbauen. Und ich glaube, dieses Beschwerdemanagement kam auch irgendwie aus dieser Risikoanalyse, ist das entstanden.
Ja, genau.
Ja, ja, war das so?
Das hatte Tanja Müller auch mit ins Leben gerufen, weil, ja, wie du schon gesagt hast, das ist halt einfach gut, wenn man eine Person im Team hat. Klar kann man sich auch an eine Person aus dem anderen Team dran wenden, wenn man da jetzt irgendwie besseres Vertrauensverhältnis hat, aber einfach jemanden zu haben, an den man sich wenden kann.
Das stimmt. Und vor allem kann man ja, gibt es ja verschiedene Stufen. Also ich kann ja auch zuerst einfach zu einem aus meinem Team gehen, dann merke ich irgendwie, das muss höher und kann immer weitergehen. Es gibt ja sogar die Möglichkeit, zur offenen Sprechstunde von unserem Heimleiter zu gehen.
Ja, und da können sogar die Kinder hin. Also die haben ja nochmal eine extra Sprechstunde dann. Ja.
Da können die sich auch beschweren. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, sich auch mal auszutauschen und zu sagen, was einen stört. Ne? Also wir merken einfach, es sind viele Projekte, die SOS mittlerweile macht. Und gerade in Bezug auf ja, sexuelle Handlungen, haben wir ja gerade gesehen, es ist wichtig, dass wir das wahrnehmen, dass wir nicht weggucken, dass wir das ansprechen im Team oder bei einer Vertrauensperson, wenn nicht sogar irgendwann höher und dass wir dann anfangen, das auch zu bewerten. Auch vielleicht mit der Person, dass die hilft und vielleicht von außen nochmal einen Blick drauf wirft und das ein bisschen ja, anders bewerten kann auf jeden Fall und dass das dann einfach zu einem verantwortlichen Handeln führt. Und ich glaube, genau das ist das, was wir euch jetzt mitgeben wollen bei diesem Podcast. Das sind die wichtigen Punkte. Wahrnehmen, ansprechen, bewerten und verantwortlich handeln. Also wenn ihr irgendwas mitnehmt, diese vier Punkte. Wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Und wir sagen Tschüss!
Tschüss! Tschüss.